Hast du dich schon einmal dabei erwischt, die Welt, in der wir leben, zu hinterfragen? Was da draußen vor sich geht? Oder wie kaputt alles eigentlich ist? Nun, das sind die Fragen, die ich mir nach meiner letzten Erfahrung im Dark Web zu stellen begann. Jeder weiß, was das ist, also werde ich euch nicht damit langweilen, zu erklären, was es ist oder wie man darauf zugreift. Ich sage euch aber, dass es draußen viele übertriebene Geschichten gibt, auch wenn nicht alle davon erfunden sind. Es gibt tatsächlich verstörende Dinge, auf die man in diesem endlosen Gewirr von Links stoßen kann. Meine Geschichte handelt nicht davon, dass man mich belästigt hat oder ich wegen dummer Sprüche mit den falschen Leuten in Schwierigkeiten geriet, sondern davon, was ich entdeckte. Eine Seite, die ich ausgrub, eine wahrhaft verstörende und makabre Seite, von der ich nicht wegsehen und die ich nicht aufhören konnte zu durchsuchen. Sie brachte mich wirklich dazu, unsere menschliche Natur zu überdenken. Ich war mit der Arbeit fertig nach einem langen Tag und wie immer nach Hause gekommen, hatte mir ein Energy Drink eingeschenkt und mich ins Dark Web gestürzt. Ich war fasziniert von seinen Wundern und immer gespannt, Neues und Verstörendes zu entdecken. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Nichts könne mich schocken bis zu jener Nacht, als ich über etwas stolperte, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ich fand einen Link zu einer Seite namens Que Vivan Para Siempre. Der Titel weckte meine Neugier, also klickte ich, neugierig auf den Inhalt, ohne zu zögern. Das führte mich zu einer weiteren Seite mit einer Standardwarnung. Zuschauer-Discretion, Eintritt auf eigene Gefahr. Ich las nicht einmal ganz, was mir präsentiert wurde. Ich war zu ungeduldig und klickte einfach hinein. Da erwartete mich eine Schau, wie ich sie noch nie gesehen hatte, Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ich habe einen starken Magen und schon gewöhnliche Videos von Toten, Folterungen und ähnlichen Seiten gesehen. Aber das erschien mir wahnsinnig, und zwar wegen dem, was es war. Ich war auf eine Taxidermie-Seite gestoßen, aber nicht auf eine gewöhnliche. Diese widmete sich menschlicher Taxidermie. Die ersten Bilder, die ich sah, ließen mir die Haare zu Berge stehen. Einbalsamierte und konservierte Körper, die mich mit seelenlosen Augen anstarrten. Je weiter ich die Seite durchstöberte, desto verstörender wurde es. Es gab Videos vom Prozess der menschlichen Taxidermie, als wären es Tutorials. Während die Person im Video den Ablauf des Entwässerns, Herausnehmens, Ausfüllens, Einbalsamierens und Konservierens der Haut erklärte, konnte ich nicht wegsehen, wie die Organe eines Menschen aus seinem Körper entfernt wurden, bevor er mit einer Art aushärtendem Schaum gefüllt wurde. Danach ließen sie es ruhen, bevor sie die Haut zu nähten und vernähten, um sie schließlich zu konservieren. Je mehr ich schaute, desto kranker wurde alles. Ich sah die Sammlung des Seitenbetreibers. Menschen konserviert und ausgestellt, wie eine Trophäenkammer von Körpern und Köpfen, sogar geköpfte Köpfe, die an der Wand montiert waren. Aber nicht nur das. Sie verkauften konservierte Menschen oder Körperteile mit Preisen von 500 bis zu mehreren 10.000, je nachdem, was du wolltest oder von welcher Art von Person es sein sollte. Geschlecht, Alter, Rasse oder Hybrid. Hybrid. Als ich über diesen Begriff nachdachte und die entsprechende Sektion durchstöberte, erschrak ich über das, was ich sah. Du kannst dir vorstellen, was das bedeutete, aber als ich die Videos und Galerien filterte, war ich zutiefst verstört über das, was sich zeigte. Diese Seite zeigte Bilder von menschlichen Teilen, gemischt mit toten Tieren, experimentelle Taxidermie, bei der Menschen und Tiere kombiniert wurden. Das Bild, das sich am stärksten in mein Gedächtnis einbrannte, war der gruselige Anblick des Kopfes einer Frau, der an den Körper eines Hundes montiert war. Ihr ausgezehrtes Gesicht, ich kann es nicht aus meinem Kopf bekommen. Ich weiß nicht einmal, ob es physisch möglich ist, so etwas zu konservieren oder ob es schließlich verfällt. Es war ein Fehler, die Videos in dieser Sektion anzuklicken. Zu sehen, wie der Kopf vom Körper der Frau entfernt wurde und der folgende Prozess, bevor er auf das Gestell des Hundes montiert wurde, war verrückt. Während die Verschmelzung dieser verstörenden Schöpfung voranschritt, klang die verzerrte Stimme des Taxidermisten im Video fremd. Ich konnte den Akzent nicht genau bestimmen, aber er klang für mich südamerikanisch. Ich weiß es nicht, aber so hörte er sich an. Ekel vor dem Inhalt der Seite, blieb ich dennoch hypnotisiert und konnte kaum glauben, dass so etwas irgendwo auf der Welt wirklich geschieht. Als ich die Verkaufssektion durchging, war das einfach nur verrückt. Sie war in Kategorien unterteilt, in denen man seine Bestellung aufgeben konnte. Wenn du ein bestimmtes Körperteil wolltest, konntest du Hände, Beine, Innen, einen menschlichen Kopf bestellen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber zu wissen, dass es einen Markt für die Konservierung toter Menschen gibt und dass mehrere Leute diese Dinge finanzieren und kaufen, stellte mich fassungslos. Ich habe viel gesehen, aber auf diese Seite zu stoßen hat mich wirklich wegen des Inhalts und der Erkenntnis, dass die Welt, in der wir leben, wirklich kaputt ist, verstört. Ich weiß, dass Taxidermie ein seit Jahrhunderten praktiziertes Verfahren ist, aber den Prozess der menschlichen Taxidermie mit eigenen Augen zu sehen, ist wahnsinnig. Ganz zu schweigen davon, dass es seit Jahrhunderten überall illegal ist. Es ist sicher zu sagen, dass da draußen Dinge passieren, die noch schlimmer sind als das, was ich erzähle. Ich durchsuche weiter das Dark Web, um zu sehen, was ich sonst noch finden kann, das mich beeinflusst. Ich bin süchtig danach zu wissen, was da draußen vor sich geht und was ich entdecken kann. Wir leben wirklich an einem dunklen, seltsamen Ort. Und je weniger du weißt, desto besser. Ich war damals im zweiten Jahr meines Studiums. Ich lebte mit meinem Hund in einem kleinen, billigen Haus, das nicht weit vom Campus meiner Schule entfernt war. Ich hatte geplant, mit ein paar Freunden zusammenzuwohnen, um die Miete zu senken. Aber kurz bevor das Semester begann, fielen diese Pläne auseinander. Die Isolation war erträglich. Was mich langsam umbrachte, war die Höhe der Miete, die ich zahlen musste. Damals waren Online-Chatrooms auf ihrem Höhepunkt. Audio- und sogar Videoseiten begannen normal zu werden. Seit ich meinen Laptop für die Schule bekommen hatte, nutzte ich ihn häufig, um diese Seiten zu besuchen. Ich traf viele verschiedene Leute, von denen einige bis heute gute Freunde sind. Eines Abends kam ich von einem meiner Abendkurse nach Hause und schaltete wie üblich meinen Laptop ein, um mich Sprachchats und Servern mit Leuten anzuschließen, die ähnliche Interessen hatten wie ich. Das dauerte eine Weile, bis ich nach ein paar Stunden einen Typen namens Chris kennenlernte. Wir unterhielten uns etwa 45 Minuten, nur allgemeine Unisachen, nichts allzu Spezifisches. Es stellte sich heraus, dass er eine der rivalisierenden Schulen meiner ging, was uns viel Gesprächsstoff gab. Irgendwann erwähnte ich beiläufig, dass mein Computer Probleme machte. Chris sagte, er studiere Informatik und bot an, mir bei der Behebung des Problems zu helfen. Ich willigte ein und er schickte mir einen Link mit der Anweisung, die dortige Anwendung zu installieren. Ich kannte die Seite nicht, aber nichts schien mir verdächtig, also installierte ich sie. Chris führte mich durch einige weitere Schritte. Es war eine seltsame Erfahrung. Die Anwendung ermöglichte es ihm buchstäblich, meine Maus zu steuern und auf meinem Computer zu tun, was nötig war. Ich lehnte mich zurück und beobachtete, wie er versuchte, das Problem zu beheben. Nach einer Weile musste ich kurz raus, um meinen Hund hereinzulassen. Ich war nur ein paar Minuten draußen. Gerade als ich zurück in meinem Zimmer war, bemerkte ich etwas an dem Laptop, das sich schnell schloss. Ich schrieb das ab und dachte, Chris würde nur das Notwendige erledigen. Ich fragte ihn, ob das Problem behoben sei, und er sagte, ja. Ich bedankte mich und sagte, ich würde schlafen gehen, weil es schon sehr spät war. Er schien mir ganz nett. Also verabredeten wir noch eine Uhrzeit zum Reden, bevor wir uns verabschiedeten. Danach schaltete ich alles aus, versetzte mein Laptop in den Ruhezustand und ging schlafen. Ich schlief ein paar Stunden, bis ich die Augen öffnete. Draußen war es noch dunkel. Ich sah auf die Uhr. 3.30 Uhr. Mein Zimmer wurde vom Bildschirm des Laptops beleuchtet, was mich offenbar geweckt hatte. Ich richtete mich auf und versuchte zu verstehen, wie er sich von selbst eingeschaltet haben konnte. Ich stand auf und setzte mich vor den Bildschirm. Er zeigte einfach den Desktop mit meinem Hintergrundbild. Ich versuchte, die Maus zu bewegen, um ihn wieder in den Ruhezustand zu versetzen, aber sie reagierte nicht. Die Maus war eingefroren. Frustriert begann ich, kontinuierlich zu klicken, um sie zu entfrieren, aber nichts funktionierte. Plötzlich erschien ein Bild, das den ganzen Bildschirm bedeckte. Es war dunkel. Meine Augen brauchten einen Moment, um sich anzupassen. Bald erkannte ich, dass es ein Foto meines leeren Zimmers war, als hätte die Laptop-Kamera es aufgenommen. Ich drückte die Escape-Taste, versuchte sogar Strg+Alt+Entf, aber nichts half. Dann erschien ein weiteres Bild. Diesmal war es ein Foto von mir. Es sah aus, als sei es gerade aufgenommen worden. Mein Herz begann schneller zu schlagen und ich hörte es immer lauter in meinen Ohren pochen. Schließlich blickte ich zur Kamera des Laptops. Die kleine Lampe daneben leuchtete ein Zeichen dafür, dass sie aktiv war. Dann erschien ein Video auf dem Bildschirm mit einem Abspielknopf in der Mitte. Es war wieder ich, diesmal mit einem schreckgeweiteten Gesichtsausdruck. Die Maus begann sich von selbst zum Abspielknopf zu bewegen. Sie klickte und das Video startete, während ich verzweifelt eine Hand über die Kamera legte und mit der anderen den Ein-Ausschalter gedrückt hielt. Ich hielt ihn etwa 15 Sekunden lang fest, als ein letztes Bild auf dem Bildschirm erschien. Es wurde nur einen kurzen Augenblick gezeigt, bevor der Laptop schließlich ausging und der Bildschirm schwarz wurde. Trotzdem konnte ich genau erkennen, was das Bild war. Ein minderwertiges Foto der Außenseite meines Hauses in der Dunkelheit. Ich erstarrte und versuchte zu begreifen, was ich gerade gesehen hatte. Aus der Stille brach das aggressive Bellen meines Hundes aus dem Erdgeschoss. Da er selten so bellte, geriet ich in Panik und dachte, jemand versuche in mein Haus einzudringen. Das passierte jedoch nie. Die Bellgeräusche meines Hundes verebbten allmählich und der Rest der Nacht war still. Am nächsten Morgen brachte ich all meine Sachen in ein Hotel und blieb dort, bis ich eine neue Unterkunft gefunden hatte, allein aus Angst, dass jemand zurückkommen könnte. Ich sprach nie wieder mit Chris und weiß bis heute nicht, was er mit diesem Laptop gemacht hatte. Ich hatte Uni-Dateien darauf, die nicht gesichert waren, aber ich konnte das Gerät nicht wieder einschalten. Ich nahm an, sie seien verloren. Schließlich zündete ich den Computer an und verbrannte ihn vollständig. Ab und zu gehe ich gerne ins Deep Web und suche nach seltsamen, merkwürdigen Sachen. Im Allgemeinen ist es ein relativ ruhiger Ort. Alle diese Geschichten, die man über Red Rooms und Auftragskiller hört, sind zu 99% falsch. Und die Seiten, die man auf YouTube sieht, sind meist Fallen, die vom FBI und anderen Polizeibehörden eingerichtet wurden, um Kriminelle oder dumme Jungs zu erwischen, die im Internet etwas beschaffen wollen. Der meiste Verkehr im Deep Web besteht heutzutage aus Leaks von Insidern an Journalisten und der Verbreitung unangemessener Kinderfotos. Ja, es hat viele andere Verwendungszwecke, aber die virtuelle Anonymität der Plattform ermöglicht, dass solche Verhaltensweisen gedeihen. Ich will klarstellen, dass ich es voll unterstütze, dass Whistleblower einen sicheren Raum haben, um Informationen weiterzugeben, die sie besitzen, aber nicht die illegale Kackscheiße, die manche dort treiben. Die Geschichte, die ich gleich erzähle, passierte in meinen frühen Tagen des Surfens im Deep Web. Ich hatte all diese Geschichten gehört und war gespannt, wie real sie wirklich waren. Wie andere war ich ein wenig enttäuscht von dem, was ich fand. Der anzüglichste Ort, an dem ich gelandet war, war ein Foto- und Videoforum voller Material für Erwachsene. Am besten lässt es sich wohl als eine Kreuzung zwischen Xamster und einem Live-Leak der Deep Web beschreiben. Alles war erlaubt. Solange es legal war, zum Glück, war alles mit Kindern verboten. Die Erwachsenenvideos waren der Hauptgrund, weshalb ich dort war. Das will ich nicht leugnen. Viele Mitglieder teilten untereinander Amateurvideos und Fotos und ich schaute mir diese Beiträge gerne an. Kommerzielle Filme sind für Schauspielerinnen oft etwas erniedrigend, aber ich stellte fest, dass Amateurmaterial einfacher und ziemlich normal war. Und das machte es leichter, es zu genießen. Ich glaube, es war das dritte oder vierte Mal, dass ich diese Seiten besuchte, als ich eine private Nachricht von einem anderen Mitglied erhielt. Ich war nicht sicher, warum er mich ausgewählt hatte oder wie er wusste, dass ich gerade online war, aber ich las sie trotzdem. Er behauptete, Moderator zu sein und hatte bemerkt, dass ich mehrfach besucht hatte, ohne etwas zu teilen. Anscheinend war Teilen nicht verpflichtend, aber sehr erwünscht. Er wollte wissen, ob ich etwas zu bieten hätte. Ich war nie der Typ, der sich beim Sex aufnahm, aber ich wollte auch keinen Ärger machen. Nach einer Minute Überlegung erinnerte ich mich daran, dass ich ein paar Fotos von der älteren Schwester einer Ex-Freundin hatte, die sie mir selbst geschickt hatte, frag nicht, und ich entschied mich, diese zu schicken. Eine halbe Stunde später schrieb er nochmal. Er klang zufrieden mit den Bildern und schickte mir einige Dateien zum Herunterladen. Obwohl ich dankbar war, machte es mir etwas Angst, etwas von einem Unbekannten runterzuladen, aber die Neugier siegte. Die ersten Videos waren ziemlich normal und genießbar, aber das nächste war verstörend. Es zeigte einen Typen, der seine Partnerin wiederholt ohrfeigte und sie dann mit einem Seil würgte. Ich spulte komplett weiter und ging zum nächsten, der war noch schlimmer. Das Video begann mit einer Nahaufnahme eines Frauenbeins in einem Stöckelschuh mit Spikes. Dann zoomte die Kamera zurück und zeigte ein Kätzchen, das auf dem Boden lag. Einen Moment war ich verwirrt, bis die Frau das Bein hob und das Kätzchen zertrat. Die nächsten Minuten verbrachte ich weinend und völlig aufgelöst. Als Tierfreund ekelt mich so ein Scheiß zu Tode. Nenn mich kindisch, wenn du willst, aber daran war nichts Anziehendes. Die Tränen verwandelten sich in pure Wut und ich schickte diesem Idioten eine mit Gift geladene Nachricht, in der ich meinen Ekel über seinen Scherz ausdrückte. Die Wut übernahm und dumm wie ich war, drohte ich ihm damit, ihn der Polizei zu melden. Im Rückblick war dann eine leere Drohung. Die Polizei würde ihn wahrscheinlich nicht finden wollen oder können. Nach dem, was ich gesehen hatte, hielt ich mich fast einen Monat vom Deep Web fern. Als ich zurückkam, bemerkte ich eine neue Nachricht von dem Typen, der mir die schrecklichen Videos geschickt hatte. Zuerst zögerte ich, sie zu lesen, ich wollte weitermachen und es hinter mir lassen. Aber ein anderer Teil von mir wollte wissen, wie er sich rechtfertigte zu denken, dass ich diesen Mist mögen würde. Schließlich las ich sie. Ich erwartete nicht, was ich fand. Aus irgendeinem Grund hatte er sich in den Kopf gesetzt, dass ich nicht ins Forum gehörte und dass er mich rausschmeißen wollte. Mein Fehler war, ihn bedroht zu haben. Er musste das voraussehen und schlug vor, ich solle meine Festplatte überprüfen. Er behauptete, er habe eine Datei in den Download eingeschleust, die genügend illegales Material enthielt, um mich für lange Zeit ins Gefängnis zu bringen. Damit war ich wehrlos. Ich suchte meine Festplatte durch und fand eine unbekannte, riesige Datei, die ich nicht kannte. Auch wenn sie vielleicht nichts enthielt, wollte ich das Risiko nicht eingehen, diesen Scheiß auf meinem Rechner zu haben. Ich verbrachte Stunden damit zu versuchen, sie zu löschen, ohne Erfolg. Vielleicht hätte jemand mit mehr Wissen es hinbekommen, aber ich konnte es nicht. Nach langem Hin und Her sah ich keine andere Möglichkeit. Mit einem Hammer zerstörte ich den Laptop in weniger als 10 Minuten und das Problem war gelöst. Ich hatte meine Lektion gelernt. Seit diesem Tag lade ich nichts mehr herunter, außer ich bin sicher, dass es ungefährlich ist. Seitdem surfe ich das Deep Web nur noch mit einem gebrauchten, wegwerfbaren Laptop, den ich dafür gekauft habe. Außerdem interagiere ich dort mit niemandem und um ehrlich zu sein, finde ich zunehmend weniger Gründe zurückzukehren. Das Surface Web bietet genug kostenloses Material zum Konsumieren und die Gefahren sind deutlich geringer. Wenn du jemals im Deep Web herumstöberst, bedenke, dass die meisten Menschen es aus einem Grund nutzen, die meisten haben etwas zu verbergen oder irgendeine dubiose Arbeit zu erledigen. Bitte bleib sicher und vertraue niemandem. Dies geschah in einer Winternacht im Haus meines Freundes Luke. Wir hatten eine Pyjama-Party geplant, da Lukes Eltern wegen ihres Jahrestages aus der Stadt waren. Es war wahrscheinlich gegen Mitternacht, als uns langweilig wurde, und wir beschlossen, in den unfertigen Keller des Hauses zu gehen, wo Lukes Familiencomputer stand. Der Computer war im Vergleich zu dem, was wir heute haben, wirklich alt und riesig, also natürlich auch extrem langsam. Trotzdem konnten wir viele damals populäre Webseiten besuchen, solange wir genug Geduld hatten, bis sie vollständig geladen waren. Eine der Seiten, die wir häufig besuchten, hieß Omegle. Soweit ich weiß, ist diese Seite heute immer noch sehr beliebt. Im Grunde ist es eine Online-Video-Chat-Seite, auf der man zufällig mit Fremden verbunden wird. Man spricht mit jemandem, bis einem langweilig wird und wechselt dann zur nächsten Person. Mehr gibt es eigentlich nicht. Wir machten das ein paar Minuten lang und trafen einige Leute, aber nichts wirklich Außergewöhnliches. Genau zu der Zeit fügte Omegle die Funktion hinzu, Interessen einzugeben und mit Leuten verbunden zu werden, die dieselben Interessen eingaben. Wir beide fanden, es wäre lustig, den Namen unserer Stadt einzugeben. Das taten wir und klickten dann auf den Button, um einen Chat zu starten. Es dauerte eine Minute, jemanden zu finden, mit dem wir verbunden wurden, aber schließlich verschwand der Ladekreis und die übliche Nachricht erschien: Du chattest jetzt mit einem Fremden. Das Videofenster der anderen Person war völlig schwarz, was uns beide überraschte. Wir näherten uns dem Bildschirm, zusammengekniffen und stellten sogar die Helligkeit des Computers auf Maximum, in der Annahme, es läge an uns, aber es blieb eine vollständige schwarze Leere. Luke griff zur Tastatur und schrieb in den Chat: »Hey, Freund, ich glaube, du hast vergessen, deine Kamera einzuschalten.« Fast sofort kam eine Antwort. Ein Link, sehr lang, fast vollständig aus zufälligen Zeichen bestehend. Wäre da nicht die blaue Farbe und die Unterstreichung gewesen, hätte ich ehrlich gesagt wohl nur gedacht, es sei Text. Luke bewegte die Maus darüber, sah mich an und schaute dann wieder auf den Bildschirm, bevor er klickte. Ein neuer Tab öffnete sich. Er war völlig schwarz, genau wie das Video der anderen Person. Wir klickten zufällig auf der Seite herum, um zu sehen, ob etwas da war. Aber es passierte nichts. Wir kehrten zum Omegle-Tab zurück und wollten gerade fragen, was das für eine Seite sei, als wir bemerkten, dass eine neue Nachricht gesendet worden war. »Ich kann euch sehen«, Luke antwortete mit einem sarkastischen Kommentar wie: »Ja, weil unsere Kamera wirklich funktioniert, im Gegensatz zu deiner.« Ich glaube, ich tat es, denn ein paar Sekunden später erschien wieder der Ladebildschirm, gefolgt von einem weiteren Fremden, was bedeutete, dass wer auch immer es war, sich abgemeldet hatte. Wir unterhielten uns noch eine Weile mit einigen anderen Leuten, bis schließlich ein kratzendes Geräusch aus den Lautsprechern zu hören war. Es kam nicht von Omegle. Wir überprüften die wenigen offenen Tabs in der Hoffnung, den Ursprung des Geräuschs zu finden, und da stießen wir auf den zuvor geöffneten Tab. Er war nicht mehr schwarz. Ein Video lief, das eine Straße zeigte. Wir konnten sogar ein paar vorbeifahrende Autos sehen, aber sonst war niemand zu sehen. Wir beobachteten weiter, während die Kamera die Straße entlang fuhr, an Bäumen, schwach beleuchteten Tankstellen und geschlossenen Geschäften vorbei. Schließlich fuhr die Kamera in ein kleines Vorstadtviertel. Mein Herz sank, als ich den Ort erkannte. Er war etwa 400 Meter von unserem Standort entfernt. Die Kamera drehte sich von Straße zu Straße, versteckte sich hinter Bäumen und Laternen. Unsere Augen klebten am Bildschirm, während wir beide beteten, dass sie einen falschen Weg nehmen würde. Schließlich blieb die Kamera vor einem Haus am Ende einer Sackgasse stehen. Es war Lukes Haus. Luke und ich starrten uns an, rannten die Treppe nach oben und schlossen die Tür zum Keller. Dann schalteten wir alle Lichter dort unten aus. Als wir zurück zum Computerbildschirm gingen, befand sich die Kamera nun im Hinterhof, als würde sie nach etwas suchen. Sie hielt an einem Blumentopf an. Eine Hand erschien vor der Kamera und zog einen versteckten Ersatzschlüssel aus dem Haus hervor. Ich geriet in Panik und hielt meinen Finger auf dem Netzschalter des Computers, sodass der Bildschirm ausging. Jetzt waren wir völlig im Dunkeln. Wir versteckten uns unter dem Schreibtisch und hörten nur zu. Das vertraute Quietschen der Hintertür hallte von oben, gefolgt von schweren Schritten. Das muss mindestens 10 Minuten gedauert haben, in denen wir nichts tun konnten. Das Festnetztelefon war oben. Schließlich erreichten die Schritte die Kellertür. Wir konnten hören, wie der Türgriff langsam gedreht wurde, bis er vom Schloss gestoppt wurde. Die Schritte entfernten sich und verschwanden in völliger Stille. Wir warteten dort eine Stunde, bis wir schließlich den Mut aufbrachten, die Kellertür zu öffnen und zum Telefon zu rennen. Das taten wir. Wir kehrten in den Keller zurück und schlossen die Tür sofort. Wir wählten 911 und erklärten dem Operator unsere Situation so gut wie möglich. Um den Rest der Nacht zusammenzufassen, die Polizei kam und durchsuchte das ganze Haus. Nichts Auffälliges oder Fehlendes wurde gefunden, abgesehen von dem Ersatzschlüssel im Hinterhof, der weiterhin verschwunden war. Lukes Eltern wurden über den Einbruch informiert und letztlich änderten sie nur alle Schlösser des Hauses. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass sie die ganze Situation oder das, was wir in dieser Nacht gesehen haben, wirklich verstanden haben. Luke und ich haben seitdem keinen Online-Zufallschat mehr benutzt. Manchmal können die Dinge, die wir anderen sagen, uns wieder einholen und uns verfolgen. Selbst wenn es sich um jemanden handelt, von dem wir glauben, ihn gut zu kennen. Worte und Absichten können verdreht werden. Besonders im Internet. Diese Geschichte sollte eine deutliche Erinnerung daran sein, vorsichtig zu sein, was man zu anderen sagt. Auch wenn du nichts Böses im Sinn hast, kann nicht jeder einen Scherz auf die gleiche Weise aufnehmen. Ende 2012 stieß ich auf einen Chatraum für Männer, betrieben von einem dieser Mode- und Lifestyle-Magazine für Männer. Ich beobachtete dort 1 bis 2 Wochen lang, bevor ich mich entschied, offiziell an den Gesprächen teilzunehmen. Die Themen waren das, was man sich bei einer Gruppe von Männern zwischen 18 und 45 Jahren vorstellen würde. Frauen, Bier, Waffen, das Übliche. Eine andere Sache, die dort sehr verbreitet war, waren harmlose Scherze, die klassischen Deine-Mutter-Witze und ähnliches. Gelegentlich tauchte jemand mit schlechten Absichten auf, der es zu weit trieb, aber normalerweise wurden nur wenige Grenzen überschritten. Das gesagt, fast jeder von uns hat schon einmal etwas gesagt, das einen anderen ungewollt beleidigt hat. Von Angesicht zu Angesicht kann deine Botschaft missverstanden werden, aber online ist die Wahrscheinlichkeit dafür viel höher. Und es ist sehr wichtig, gut zu überlegen, was man schreibt. Einmal sagte ich etwas, das mir nicht so schlimm erschien, aber seitdem wünschte ich, ich könnte es zurücknehmen. Zu diesem Zeitpunkt war ich seit über einem Jahr aktives Mitglied des Chats. Ich tauschte freundschaftliche Scherze mit den anderen aus, ohne Probleme. Eines Morgens, während ich Kaffee trank, scherzte ich mit 3 oder 4 Mitgliedern, allesamt Veteranen, außer einem, der erst seit weniger als einem Monat dabei war. Das spielte für uns nie eine Rolle, wir hießen jeden willkommen. Ich erinnere mich, dass der Neue einen Scherz über seine Frau machte und die anderen gingen darauf ein. Alles lief gut, bis ich meinen eigenen Scherz über seine Frau machte. Und dann geriet alles außer Kontrolle. Ich erinnere mich nicht einmal mehr genau, was ich sagte. Vielleicht ging es um ihr Gewicht. Im Nachhinein betrachtet war es wahrscheinlich ein unglückliches Thema. Zu meiner Verteidigung, dort waren schon viel schlimmere Dinge gesagt worden, ohne dass jemand mit der Wimper gezuckt hätte. Dennoch, wenn es ihn beleidigt hat, lag ich daneben und übernehme dafür die volle Verantwortung. Dieser Morgen war anders. Selbst nachdem er mir sagte, ich sei zu weit gegangen, ignorierte ich ihn und antwortete, er solle sich entspannen und nicht so empfindlich sein. Ich hätte nichts Unglücklicheres sagen können. Die anderen wurden nach und nach still, bis nur noch er und ich übrig waren. Es verging eine ganze Weile, ohne dass er antwortete, und ich war gerade dabei, mich auszuloggen, als er anfing zu schreiben. Er forderte mich auf, mich sofort zu entschuldigen, oder er würde mir die Entschuldigung ausprügeln. Natürlich lachte ich und antwortete, »Was willst du machen, durch den Bildschirm greifen und mir eine verpassen?« Ich hasse mich immer noch dafür, dass ich so ein Idiot war. Dann antwortete er, »Das brauche ich nicht. Ich weiß genau, wo du wohnst. Und um sicherzugehen, dass du aufmerksam bist, kenne ich die Namen deiner Kinder und die Schule, die sie besuchen.« In diesem Moment wurde ich wütend. Meine Kinder zu bedrohen war eine Grenze, die man nicht überschreitet. Meine Antwort war grober als üblich. Ich dachte, er blöffe, aber zu meiner Überraschung tat er es nicht. Er schrieb meine vollständige Adresse, die vollständigen Namen meiner Kinder, ihre Geburtsdaten und die Schulen, die sie besuchten. Er wollte meine volle Aufmerksamkeit und er hatte sie. Noch nie in meinem Leben hatte ich so viel Angst verspürt. Um das Ganze abzurunden, sagte er, er wohne in der Nachbarstadt. Selbst wenn das gelogen war, wollte ich kein Risiko eingehen. Meine Antwort war wahrscheinlich die aufrichtigste und am meisten durchdachte Entschuldigung, die ich je abgegeben habe. Und glaub mir, ich meinte jedes Wort. Er ließ mich mehrere Minuten warten, bevor er antwortete. Ich war kurz davor, mir die Haare auszureißen. Das Gefühl der Erleichterung beim Lesen seiner Antwort war unbeschreiblich. »In Ordnung. Ich akzeptiere deine Entschuldigung. Lass dir das eine Lehre sein. Du weißt nie, mit wem du sprichst oder was jemand weiß oder bereit ist zu tun, um sich zu rächen.« An diesem Punkt war ich so erschöpft vom Schock der letzten halben Stunde, dass ich nur mit einem Danke antworten konnte. Ich hoffte nur, dass er es ernst meinte und meine Familie in Sicherheit war. Wenn nur ich in Gefahr gewesen wäre, hätte ich mich niemals so entschuldigt. Er hätte kommen und versuchen können, mich zu schlagen, und ich hätte ihn konfrontiert. Aber in dem Moment, als meine Familie ins Visier geriet, hatte ich keine andere Wahl. Jedermann weiß, jemand, der wütend genug ist, die Kinder eines anderen zu bedrohen, ist auch fähig, es in die Tat umzusetzen. Das ist nichts, worauf man wetten kann. Die Zeit verging, und letztes Jahr waren meine Familie und ich auf dem örtlichen irischen Festival und genossen den Tag. Meine Begegnung mit diesem Typen war aus meinem Gedächtnis verschwunden. Meine Töchter ließen sich an einem Stand das Gesicht bemalen und ich saß auf einer Bank und trank ein Bier, während meine Frau für Snacks anstand. Plötzlich setzte sich ein uniformierter Polizist neben mich und grüßte mich. Ich schöpfte keinen Verdacht und grüßte zurück. Dann sagte er, Brent wollte, dass ich dir ausrichte, dass er dir vielleicht verziehen hat, aber nicht vergessen hat. Er hat mir gezeigt, wer du bist und mich gebeten, dir die Nachricht zu überbringen. Wir Polizisten passen auf unsere Leute auf. Hab einen schönen Tag. Dann stand er auf und ging ruhig davon. Ich war sprachlos. Ich konnte kein Wort herausbringen. Ich scannte die Menge, ohne zu wissen, wonach ich suchen sollte. Meine Töchter und meine Frau waren sich nicht bewusst, was gerade geschehen war. Ich verbrachte den Rest des Tages damit, mich umzusehen und meine Angst vor ihnen zu verbergen. Seitdem vergeht kein Tag, an dem ich nicht wachsam bin. Dieses Jahr nähert sich das Festival wieder und meine Töchter freuen sich schon darauf. Mein Instinkt sagt mir, nicht hinzugehen, aber das würde nur Fragen aufwerfen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Höchstwahrscheinlich werde ich doch hingehen, die Gesichter jedes fremden Mannes und jedes Polizisten abtastend, mich fragend, ob meine Familie sicher ist. Mir bleibt nur zu beten, dass sein Zorn mit der Zeit nachgelassen hat und dass die Sache vom letzten Jahr nur eine Erinnerung daran war, freundlicher zu meinen Mitmenschen zu sein. Das geschah vor langer Zeit. Ich war gerade 13 Jahre alt geworden. Und so peinlich es mir auch ist, es zuzugeben, ich war unsterblich in Justin Bieber verliebt. Obwohl jetzt klar ist, dass er der König des Kitsch ist, war ich damals überzeugt, dass ich ihn heiraten würde und niemand mir etwas anderes sagen konnte. Wegen meiner blinden Hingabe an Biebs verbrachte ich jeden Tag im Internet auf der Suche nach Seiten oder Foren über ihn. Ich war überglücklich, als ich eines Tages ein neues Forum entdeckte, das behauptete, das offizielle Justin Bieber Forum zu sein. Natürlich trat ich sofort bei und begann Beiträge zu verfassen, in denen ich meine ewige Liebe zu ihm erklärte. Innerhalb weniger Monate wurde ich zu einer der Hauptteilnehmerinnen des Forums. Und dieses Privileg ließ mich innerhalb seines Fandoms ein wenig populär fühlen. Doch wie die meisten Jugendlichen begann ich, mich an den immer gleichen Namen zu langweilen und suchte nach einem neuen Ort, der meinem geliebten Justin gewidmet war. Nach mehreren Tagen Suche bei Yahoo stieß ich auf ein relativ neues Forum mit einem Chatraum. Wieder meldete ich mich so schnell wie möglich an und begann nach Leuten zum Reden zu suchen. In den ersten Wochen war der Chatraum fast leer. Das störte mich nicht. Ich sah es als Chance, am Anfang von etwas Neuem dabei zu sein und vielleicht sogar die Aufmerksamkeit von Justin selbst zu erregen. In den folgenden Wochen wuchs das Forum enorm, und bald strömten viele Fans hinein. Ich begrüßte jedes neue Mitglied einzeln und betrachtete sie alle als meine Freunde. Ein Mädchen und ich begannen zu schreiben und wurden innerhalb kürzester Zeit beste Freundinnen. Nach Monaten des Schreibens stellten wir fest, dass sie im Nachbarort wohnte. Da wir beide die größten Bieber-Fans waren, war es nur logisch, dass wir uns kennenlernten. Auch überzeugte ich an einem Sonntag im August meine Mutter, mich zu einem Park am Rande des Ortes zu fahren, um meine beste Freundin zu treffen. Ich versuchte, meine Mutter dazu zu bringen, mich dort allein zu lassen, aber sie wollte nicht. Sie hatte große Angst, dass ich mich blamieren könnte, da meine Freundin, die ich Zoe nennen werde, mir versichert hatte, dass sie in der Nähe wohnte und ihre Mutter mich nach Hause bringen könnte. Meine Mutter gab nicht nach, und dafür bin ich ihr heute sehr dankbar. Der Plan war, uns an einem Picknicktisch am äußersten Ende des Parks zu treffen. Zoe sagte, dass sie nur wenige Meter von ihrer Haustür entfernt wohnte und hinüberlaufen würde, sobald sie mich kommen sähe. Ich setzte mich an den Tisch und wartete. Nach etwa 5 Minuten kam ein Mann mittleren Alters auf mich zu. Er fragte nach meinem Namen und ich zögerte zu antworten, also erklärte er schnell, dass Zoe ihn geschickt hatte, um mich zu holen, da sie selbst gerade nicht kommen konnte, aber dass er mich zu ihrem Haus bringen würde, wenn ich ihm folgte. Ich hatte keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen, aber irgendetwas an ihm machte mir Angst. Ich sagte, ich würde warten, doch er versuchte weiterhin, mich zu überzeugen und kam immer näher. Ich begann zurückzuweichen und sein Gesichtsausdruck wurde mit jedem Schritt wilder. Schließlich hörte ich auf zu heucheln und sagte, dass ich ihm nicht glaube. In diesem Moment öffneten sich seine Augen unnatürlich weit. Und er stürzte sich auf mich. Ich schrie und wich zurück, nun schneller als zuvor. Als ich genug Abstand gewonnen hatte, drehte ich mich um und rannte zum Auto meiner Mutter. Die Strecke vom Tisch zum Auto kam mir wie ein Kilometer vor. Ich hörte ihn hinter mir rennen, immer näher. Als ich unser Auto sah, begann ich meine Mutter mit aller Kraft anzuschreien. Ich war mir sicher, dass ich im Auto in Sicherheit wäre. Etwa 50 Meter vom Auto entfernt stieg meine Mutter aus und rannte auf mich zu. Sie hatte den erschrockensten Ausdruck, den ich je an ihr gesehen hatte. Wir trafen uns nur wenige Schritte vom Auto entfernt. Sie packte mich und begann zu fragen, was passiert sei. Ich drehte mich um es ihr zu zeigen, aber der fremde Mann war schon verschwunden. Ich fühlte eine riesige Erleichterung. Ich wandte mich ihr zu und versuchte ihr zu erklären, was passiert war. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt etwas verstand, aber sie hörte aufmerksam zu und brachte mich zurück zum Auto. Von dort fuhren wir direkt zur nächsten Polizeistation und ich erzählte die ganze Geschichte. Man nahm mir den Computer weg und ich war ohne Internetverbindung. In diesem Moment verstand ich noch nicht wirklich, was geschehen war und wollte wieder mit Zoe sprechen. Meine Mutter ließ mich nicht ihren Laptop dafür benutzen. Erst als sie mir erklärte, was passiert war, begriff ich die Ernsthaftigkeit der Situation. Selbst dann musste die Polizei jedes Detail auseinandernehmen, bevor ich akzeptierte, dass Zoe nicht real war. Dieser Fakt traf mich wie ein Schlag. Wahrscheinlich weinte ich eine ganze Woche lang. Ich fühlte mich nicht nur dumm, weil ich getäuscht worden war und Angst hatte, fast entführt worden zu sein, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass meine beste Freundin gerade gestorben war. Alles erscheint im Rückblick so kindisch, aber das war ich damals. Ein Kind, das nichts wusste. Der Mann, der alles inszeniert hatte, wurde schließlich gefasst und verurteilt. Die Polizei war sich fast sicher, dass er dasselbe mindestens mit einem weiteren Mädchen getan hatte, aber er schwieg. Er akzeptierte einen Vergleich, daher gab es keinen Prozess. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, auszusagen, wenn es einen gegeben hätte. Seitdem habe ich eine Therapie durchlaufen, die mir sehr geholfen hat. Zumindest jetzt kann ich darüber lachen. Als ich älter wurde, wollte ich, dass alle meine Lieben im Gedächtnis behalten, dass Menschen im Internet nicht immer die sind, die sie vorgeben zu sein. Am Tag, als meine jüngere Schwester das erste Mal online ging, verbrachte ich fast eine Stunde damit, ihr meine Geschichte und die hunderten Gefahren im Netz zu erzählen. Ich tat mein Bestes, um sie nicht zu erschrecken, aber für meine Mutter und mich war es sehr wichtig, dass sie vorbereitet war. Gestern hatte sie ihren 13. Geburtstag und ich erinnerte sie erneut daran, vorsichtig zu sein. Da alles noch frisch in meinem Kopf war, entschied ich mich, es aufzuschreiben und zu teilen. Meine Hoffnung ist, dass andere dies den Jugendlichen in ihrem Leben zeigen, damit sie besser im Netz navigieren können und nicht dieselbe Erfahrung machen müssen wie ich. In den Wochen nach dem Tod meines Bruders suchte ich Trost im Internet. Es waren etwa 4 Monate vergangen, als ich auf ein Forum für Zwillinge stieß, die mit dem Schmerz lebten, ihren anderen Zwilling verloren zu haben, sei es durch Krankheit oder durch eigene Entscheidung. Tausende Menschen aus der ganzen Welt versammelten sich dort mit genau diesem gemeinsamen Ziel. Ich gebe zu, dass ich anfangs etwas schüchtern war, wenn es darum ging, Beiträge zu veröffentlichen und mich eher als Beobachter zurückhielt. Doch je wohler ich mich in der Gemeinschaft fühlte, desto aktiver wurde ich täglich und konnte Freundschaften mit vielen im Forum schließen. Mit einigen wenigen entwickelte ich eine besondere Nähe und gemeinsam halfen wir uns, unsere Trauer zu bewältigen. Eine Person, ein Mädchen aus Montana, half mir wahrscheinlich am meisten, weiterzumachen. Sie hatte ihre Zwillingsschwester unter ähnlichen Umständen wie ich verloren und hatte eine Perspektive, die viele andere im Forum nicht bieten konnten. Es dauerte nicht lange, bis wir uns unsere tiefsten Geheimnisse anvertrauten. Und es fühlte sich fast so an, als hätte ich meinen Bruder gar nicht verloren. Man mag sich fragen, warum ich einer völlig fremden Person meine dunkelsten Geheimnisse anvertraute. Ich vermute, es lag am Anonymität. Selbst wenn die Person glaubt, alles über dich zu wissen, kennt sie weder deine wahre Identität noch deinen Aufenthaltsort. Dieser Aspekt des Internets gibt einem freie Hand, die eigene Seele jemandem zu öffnen, von dem man sicher ist, dass er das wahre Ich nicht kennt. Die Verbindung, die wir in diesem Forum aufbauten, war das Beste, was mir in dieser Zeit passieren konnte. Doch mein Vertrauen in die Anonymität und in diese Person würde sich gegen mich wenden und mein Leben, sowohl online als auch offline, zur echten Qual machen. Es war ein ganz normaler Morgen, als ich das wahre Gesicht meiner Freundin entdeckte. Ich schaltete den Computer ein und öffnete meine E-Mails nur, um von einer Flut wütender und grausamer Nachrichten überwältigt zu werden. Beim Lesen wurde mir schnell klar, was geschehen war. Jemand, der mir sehr nahe stand, hatte all meine schrecklichen Geheimnisse im Forum und im Internet verbreitet. Eine Zeit lang wollte ich die Identität der verantwortlichen Person nicht akzeptieren. Doch schließlich musste ich mich der Realität stellen. Offenbar hatte meine vermeintliche Freundin im Forum allen von einigen meiner privaten Gefühle gegenüber meinem verstorbenen Bruder und von der Art, wie er sein Leben beendet hatte, erzählt. Wir alle haben Gedanken oder Meinungen, die wir für uns behalten, weil wir wissen, dass sie nicht gut aufgenommen würden. Ich habe nie etwas Schreckliches gesagt, aber viele meiner Worte drehten sich um den Zorn, den ich gegenüber meinem Zwilling empfand. Vielleicht hätte ich mich besser ausdrücken können, doch das ist der tödliche Fehler des Internets. Ohne Kontext und Tonfall gehen Dinge leicht verloren oder werden missverstanden. Schon bald verschlimmerte sich die Situation. Bedrohliche Nachrichten kamen an. Menschen, die ich früher als Freunde betrachtet hatte, drohten mir nun mit dem Tod. Und es beschränkte sich nicht nur auf das Internet, bald erreichten die Nachrichten auch mein Telefon. Das bestätigte nur ihre Schuld, da sie eine der wenigen Personen war, die meine Nummer hatte. Am beängstigendsten war, dass viele dieser Nachrichten meinen echten Namen und meine Adresse enthielten. Erst da begann ich wirklich um mein Leben zu fürchten. Ich war ein Bündel von Nerven, weinte und geriet in Panik, bis ich schließlich den Mut fand, sie zu konfrontieren. Dann ergab alles einen Sinn. Ihre schriftliche Antwort machte alles klar. Ich war naiv in die Fänge von jemandem geraten, der meine Familie und mich hasste. Meine Freundin während all dieser Monate war die drogenabhängige Ex-Freundin meines Bruders. Meiner Meinung nach war sie einer der Hauptgründe, warum er sein Leben nahm. Und meine Familie stimmte dem zu, weshalb wir ihr verboten, an der Beerdigung oder an irgendetwas, das diesen Tag betraf, teilzunehmen. Sie schwor Rache und sie setzte es um. Eines Tages betrat sie das Forum und vermutete, wer ich war. Um sicher zu gehen, gab sie vor, eine trauernde Zwillingsschwester zu sein und begann, mein Vertrauen zu gewinnen. Sobald sie bestätigt hatte, dass ich die Person war, die sie vermutete, sah sie ihre Gelegenheit zur Rache. Im Rückblick ergab vieles Sinn. Sie war immer etwas aufdringlich, wenn es darum ging, dass ich ein Geheimnis teilte. Um mich wohler zu fühlen, erfand sie gelegentlich ein Geständnis und ich fiel auf die Falle herein. Alles in ihren Nachrichten zeigte, dass sie kein Bedauern empfand. Tatsächlich, als sie erfuhr, dass mein Leben bedroht war, entschied sie, die Situation zu verschlimmern, indem sie meine persönlichen Informationen veröffentlichte. Genau das hatte sie erwartet und das Ergebnis erfüllte sie. Diese letzte Nachricht war das letzte Mal, dass ich von ihr hörte. Sie antwortete nie auf meine späteren E-Mails und ich sah mich bald gezwungen, meine E-Mail-Adresse zu ändern. Nachdem ich mit meiner Familie und unserem Anwalt gesprochen hatte, folgte ich ihrem Rat und kappte alle bisherigen Verbindungen. Das beinhaltete auch einen Umzug an einen neuen Ort. Ich mache mir weiterhin Sorgen um den Rest meiner Familie, obwohl mein Vater mir versicherte, dass es ihnen gut gehen würde, und bisher scheint er recht zu haben. Ich hingegen blieb fast 9 Monate lang offline und beginne erst jetzt, langsam zurückzukehren. Natürlich werde ich nie wieder in das Forum zurückkehren, in dem all diese Probleme begannen. Obwohl ich niemandem von dort erneut begegnet bin, werde ich mich niemals wieder in eine Lage bringen, in der ich identifiziert werden könnte. Selbst das Konto, über das ich diese Geschichte erzähle, ist nur für einmaligen Gebrauch bestimmt. Wenn jemand, der dies liest, Fragen hat, tut es mir leid. Es wird bald keine Antworten geben und sicherlich nicht von diesem Konto. Wenn man aus all dem etwas lernen kann, dann vielleicht Vorsicht. Ich und viele andere haben zu unserem Leidwesen entdeckt, wie groß die Kanalisation des Internets sein kann. Wie in jeder Kanalisation lauern dort viele Ratten, die darauf warten, andere zu zerstören. Oft haben sie nicht einmal einen Grund, sie sind einfach böse. Ich denke, mein Rat lautet, seid vorsichtig und denkt daran, dass im Internet niemand wirklich euer Freund ist, außer ihr kennt die Person im echten Leben. So viele Gefahren es dort auch geben mag, das Internet ist nicht das echte Leben. Nach meinem Rauswurf aus einem großen Metalldetektorforum im Jahr 2009 dachte ich, es wäre eine großartige Idee, ein eigenes Forum zu gründen. Und genau das tat ich ein paar Monate später. Leider war das Leben meines Kindes nicht sehr lang. Es wurde schließlich Ende 2013 geschlossen, hatte aber immerhin eine anständige Zahl von Leuten und sogar einige relativ bekannte Mitglieder angezogen. Obwohl ich am Ende dank dieses Projekts eine ganze Handvoll Freunde gewann, erhielt ich eines Nachts eine private Nachricht von einem Mann, den ich lieber nie kennengelernt hätte. Der Mann, der sich Oscar nannte, kontaktierte mich im Frühjahr 2011. Er war fast seit den Anfängen des Forums Mitglied und klang wie ein netter und sachkundiger Typ. In den letzten Monaten hatte er mitbekommen, dass ich ganz in seiner Nähe wohnte und dachte, ich sei der perfekte Mann, dem man eine Nachricht schicken konnte. Oscar plante eine ganz einfache Expedition in die Berge, wo er glaubte, dass sich viel Schatzgut versteckte. Ich nehme an, dass er wegen meiner Kontakte und meiner Erfahrung in den örtlichen Hügeln dachte, er könne von mir als zweitem Mitglied der Reise profitieren. Ich kannte ein wenig von der Geschichte des Schatzes und hatte in der Gegend schon gesucht. Trotzdem hatte ich große Zweifel an seiner Existenz. In den folgenden Monaten äußerte ich ihm diese in zahllosen Nachrichten hin und her. Ich muss zugeben, dass mich sein Enthusiasmus und seine Überzeugung manchmal ansteckten. Aber es hätte viel mehr Beweise gebraucht, bevor ich zusagte, mitzukommen. Diese Beweise wollte er mir in den nächsten Wochen bringen, und schließlich erklärte ich mich einverstanden, sein Begleiter zu sein. Einen Monat später, nachdem die Regenfälle vollständig aufgehört hatten, verließen wir das Dorf in der Hoffnung, in die Arme eines großen Schatzes zu fallen. Jetzt hatte die harte Arbeit wirklich begonnen, und das war sie auch. Tag für Tag arbeiteten wir im Boden, gruben und bewegten riesige Felsbrocken, nur um nichts zu finden. Es dauerte eine Weile, bis wir merkten, dass wir die Karte falsch gelesen und die falsche Richtung eingeschlagen hatten. Das Wandern war viel härter als zuvor, und ohne echte Hinweise begann ich, die Hoffnung zu verlieren. Dann stießen wir wie aus dem Nichts auf das, was sich als eine weitere geheimnisvolle Spur herausstellte. Wir waren den ganzen Tag gelaufen und suchten nach einem guten Platz zum Zelten, als Oscar in ein kleines Loch trat, das sich als eine verlorene Mine entpuppte. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich wälzte mich im Bett und war nervös wegen der Suche, die mit dem Morgengrauen beginnen würde. Als es soweit war, verbrachten wir gut 3 Stunden damit, den Eingang freizulegen, um ihn groß genug zu machen, um hineinzukommen. Gegen Mittag war er groß genug, dass ich hineinschlüpfen konnte. Ich kroch hinein und ging etwa 15 Meter weiter, bis sich ein größerer Raum öffnete, ungefähr knietief. Als ich mit meiner Taschenlampe leuchtete, stellte ich fest, dass er schon vor langer Zeit gesäubert worden war. Es war nicht das erste Mal, dass ich so etwas erlebte. Aber ich verspreche, es wird nie leichter. Ich brach einige Proben heraus, um sie zur Analyse zu schicken, und machte ein paar Fotos, um sie Oscar zu zeigen. Dann kroch ich wieder hinaus. Als ich ihm erzählte, was ich in der Mine gesehen hatte, wurde Oscars Gesichtsausdruck zunehmend düsterer. Selbst nachdem ich ihm die Proben gegeben hatte, schien er wütend auf mich zu sein. Es war wirklich nicht so schlimm. Schließlich hatten wir den Schatz ja noch nicht gefunden. Er warf mir die Proben vor die Füße und schnaubte, runzelte die Stirn und zeigte die Zähne, während er sagte: »Ich weiß, was das ist. Du versuchst, mich reinzulegen und später selbst zurückzukommen. Also nur zu.« Bei diesen letzten Worten bewegte sich seine rechte Hand zu seiner Pistole. Ich blickte in seine Augen, um zu erkennen, ob er es ernst meinte. Sie hatten sich von einem hellen Blau zu fast schwarz verwandelt. Er scherzte nicht. Jeder Speichel in meinem Mund war sofort verschwunden, und ich spürte, wie mein Körper zu zittern begann. Ich war sicher nur Sekunden vom Tod entfernt. Er hatte einen 54er am Gürtel, aber ich war weit davon entfernt, ein Schütze zu sein, und er hatte den Vorteil. Das Beste, worauf ich hoffen konnte, war, mich herauszureden. »Oscar, ich schwöre dir, ich habe nicht vor, so etwas zu tun.« Ich konnte das Stottern in meiner Stimme nicht vermeiden. »Meine Hände suchten nach dem Telefon. Sieh, ich habe Fotos gemacht.« Seine Hand krampfte sich um den Griff der Pistole, aber er zog sie nicht. Ich reichte ihm das Telefon und ließ es dabei fast mehrmals fallen. Er starrte minutenlang in völliger Stille auf den Bildschirm und blätterte hin und wieder durch. Ich wagte nicht, mich zu bewegen oder zu sprechen, während er das tat. Meine Augen blieben die ganze Zeit auf seine bewaffnete Hand gerichtet. Warum? Betete ich still. Meine Hoffnung war, dass er genauso erfahren war wie ich und wusste, dass die Mine erschöpft war. Als er schließlich sprach, zuckte ich zusammen, weil ich so sehr auf seine Waffe konzentriert war. »Ist gut, Wayne«, sagte er. »Es sieht so aus, als ob du die Wahrheit sagst. Den Fotos nach zu urteilen, wurde sie gesäubert. Aber wenn ich hierher zurückkomme und sehe, dass jemand gegraben hat, finde ich dich und verpasse dir eine Kugel.« Ich tat mein Bestes, meine Erleichterung zu verbergen. Er gab mir das Telefon zurück und wir gingen den Berg hinunter. Ich war froh, wegzukommen. Während wir abstiegen, hielt ich meine Augen auf seine Pistole gerichtet, falls er versuchte, mich zu überraschen. Wir wechselten kein Wort mehr. Als mein Auto in Sicht kam, beeilte ich mich so schnell, wie meine Beine es zuließen, und ließ nicht zu, dass er hinter mir aufholte. Ich fuhr davon, froh, einfach lebend aus den Bergen herauszukommen und alles, was mit dem Schatz zu tun hatte, völlig vergessen zu haben. Es war klar, dass ich mit diesem verrückten Mann nie wieder losziehen würde. Ich hatte immer alte Geschichten gelesen, dass Goldsucher vom Goldrausch verrückt wurden und sich gegenseitig umbrachten, aber ich hätte nie geglaubt, dass ich in dieselbe Situation geraten würde. Oscar versuchte ein paar Mal, mich erneut zu kontaktieren, aber nach dem, was beim ersten Mal passiert war, musste er wissen, dass ich ihm nie wieder vertrauen könnte. Die Möglichkeit, dass er versuchte, mich anzulocken, um mich zu töten, war einfach zu groß. Zum Glück hatte ich ihm meine Adresse nicht gegeben. Zumindest konnte ich so meine Post prüfen, ohne eine Waffe mitzunehmen. In der Hoffnung, dass ich in den Jahren seither damit beschäftigt war, hier und da zu detektieren und immer über meine Schulter nach meinem ehemaligen Begleiter zu schauen, streifte ich seit der Schließung des Forums nur noch umher, ohne je Informationen zu veröffentlichen, die ihm verraten könnten, wer ich bin oder ob ich noch lebe. Gelegentlich stoße ich auf einen seiner Beiträge und gehe weiter, aber der Jüngste, den ich sah, ließ mich erschaudern. Es scheint, als suche er einen neuen Begleiter, der ihn bei seiner nächsten Schatzsuche begleitet. Einen langen Moment lang dachte ich daran, eine Warnung zu posten oder zumindest meine Erfahrung mit ihm in den Bergen zu schildern. Aber ich entschied mich dagegen. Ich bin all die Jahre sicher geblieben, indem ich mich ducke und niemals einen schlafenden Bären provoziere. Ich kann nur hoffen, dass seine Beiträge unbeantwortet bleiben. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Wissen leben könnte, dass ich vielleicht eine Tragödie hätte verhindern können und mich entschied zu schweigen. Das Zimmer liegt im Halbdunkel und das blaue Leuchten des Bildschirms ist das einzige, das mein Gesicht erhellt. Genau wie du bin ich ein weiterer Süchtiger nach der mechanischen Geste des Wischens von Post zu Post, ohne etwas aufzunehmen. Facebook, Reddit, Instagram. Eine Abfolge von Bildern, Schlagzeilen und Clips, die kaum Spuren in meinem Geist hinterlassen. Wie du bin ich an den Punkt der Sättigung gelangt, an dem nichts mehr neu erscheint. Alles recycelt, alles fade. Heute Nacht, ohne zu wissen warum, öffnete ich einen leeren Tab und schrieb: Wie kommt man ins Deep Web? Nicht das Dark Web, das jeder dem Namen nach kennt, ich meine nicht diese Ebene, sondern noch tiefer, vergrabener als die herkömmlichen Schichten. Nach mehreren Threads und vergessenen Foren installierte ich schließlich Noxus, einen modifizierten Fork des klassischen Talk. Laut den Nutzern zeigte er das, was andere Browser absichtlich verbergen. Ich weiß, was du denkst. Noch eine Geschichte aus dem Deep Web, noch eine Übertreibung, um Leichtgläubige zu erschrecken. Ich verstehe dich, aber lies weiter. Das hier ist keine Warnung und keine Legende. Eigentlich ist es eine Einladung. Nachdem ich Stunden damit verbracht hatte, zwischen toten Seiten, leeren Märkten und seelenlosen Foren zu surfen, fand ich einen namenlosen Link. Nur ein Symbol. Ein umgekehrtes Dreieck in einem Auge. Ich klickte darauf. Er führte mich zu einem schwarzen Bildschirm mit nur einer Zeile in der Mitte. Willst du sehen, was andere nicht sehen dürfen? Ja. Nein. Ich dachte, es wäre irgendein Scherz oder ARG. Ich drückte Ja, ohne groß nachzudenken. Sofort änderte sich die Oberfläche. Eine rote Seite lud sich langsam, in deren Mitte eine weiße Tür ohne Klinke erschien. flankiert von einem Text in verblichenen Buchstaben. Tritt ein, aber sage nicht, du hättest es nicht gewusst. Ich drückte Enter. Ich wurde auf eine Art Videoplattform weitergeleitet, eine blasse Kopie von YouTube, ohne Werbung, ohne Empfehlungen, nur Videos, jedes mit rohen, unzensierten Titeln. Lange Laufzeiten, einige mit aktiven Wiedergabemarkierungen, als ob sie gerade live wären, und in der unteren Ecke ein Zuschauerzähler. Zuerst dachte ich, es wäre Fake-Inhalt. Es gibt viel Schock-Content im Internet, der sich als inszeniert herausstellt, aber nicht hier. Ich las Titel wie »Mutter und Tochter gefesselt im Keller von Belgrad«, »Gesichtsloser Mann läuft 3 Stunden vor dem Zusammenbruch«, »11-jähriger Junge, Test 4«. Es fiel mir schwer, das zu verarbeiten. Alles wirkte zu real, nicht im Sinne von Blut, sondern echter Verzweiflung. Doch das war nicht, was mich fesselte. Es war ein Tab mit dem Titel »Die Jury«. Ich öffnete ihn. Er führte mich in einen Live-Übertragungsraum, ein fensterloser Betonraum mit einer einzigen Lampe, die über einem Metallstuhl in der Mitte flackerte. In jeder Ecke standen fest installierte Kameras und an der Seite ein Tisch, bedeckt mit einer grauen, fleckigen Plane. Der Live-Chat war blockiert, aber ein Satz erschien in großen Buchstaben. »Willkommen! Du wurdest aus Tausenden von Neugierigen ausgewählt. Wir fragen nicht nach deinem Namen. Wir kennen ihn schon. Wir fragen nicht nach deiner Adresse. Wir sind bereits in der Nähe. Wir fragen nicht nach Geld. Diese Show hat bereits Sponsoren.« Ein großer Mann erschien, gekleidet in einen dunklen Overall und eine handgemachte Maske aus rostigem Eisen. Er schleifte eine junge Frau hinter sich her. Ihr Gesicht war von Hämatomen übersät und ihr Handgelenk hing verdreht. Als das Bild erschien, begannen meine Lautsprecher, ihr ersticktes Wimmern auszugeben. Der Stream hatte keine Pausetaste und keinen Fortschrittsbalken. Es war schlicht jetzt oder nie. Die metallische Stimme der Seite gab mir Anweisungen. »Es ist dein Moment zu entscheiden. Nicht für sie, für dich. Bitte antworte ehrlich.« 2 Fragen erschienen. »Was wäre deine ideale Art zu sterben?« und »Welche Art von Tod fürchtest du am meisten?« Mein Kopf schwirrte. Ich dachte, es sei ein psychologischer Test, ein Ritual ohne Folgen. Ich schrieb meine Antworten und klickte auf Senden. Die Stimme kam zurück. »Danke. Benutzernummer 6012. Deine Aufrichtigkeit wird in Erinnerung bleiben.« Mein Bildschirm flackerte. Für einen Moment dachte ich, das System sei eingefroren. Doch dann kehrte das Bild zurück. Der Raum war derselbe, der Stuhl in der Mitte, der Tisch hinten mit der Plane bedeckt und die Frau, jetzt gefesselt, wimmernd, kaum hörbar. Der maskierte Mann stand reglos neben ihr, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, als ob er auf mein Einverständnis wartete. Das System zeigte eine neue Nachricht. Du bist korrekt in den Übertragungszyklus eingetreten. Du kannst die Seite jederzeit verlassen, aber die Sequenz läuft mit dir oder ohne dich weiter. Wir empfehlen zu bleiben, um die Ergebnisse deiner Antworten zu beobachten. Ich verstand nicht alles. Ich schaute auf den blockierten Chat rechts, der jetzt eine Zahl zeigte. 1034 verbundene Zuschauer. Ich fragte mich, ob sie dasselbe geantwortet hatten. Waren wir alle ausgewählt oder passierten nur einige diesen Filter? Unter dem Zähler erschien eine rote Zeile. Tipp-Core-Zone 7,4. Live-Übertragung von anonymem Knoten. Mich überkam ein Gefühl, das ich noch nie zuvor erlebt hatte. Nicht einmal in meinen schlimmsten Albträumen. Ich hatte von bestimmten Zonen im Deep Web gehört, aber immer geglaubt, sie seien Erfindungen kranker Nutzer, die interessant wirken wollten. Nummerierte Zonen mit progressivem Zugang, in denen sich die Inhalte an dein Verhalten anpassen. War das, was ich sah, genau das? Die Stimme des Systems kehrte zurück. Diesmal sprach sie direkt zu mir. Es war kein Text, sondern ein metallisches, verzerrtes Flüstern, als käme es aus meinem Monitor. Benutzer 612, du hast Affinität zu den Konsummustern der Zone 7,4 gezeigt. Der aktuelle Inhalt wurde auf Basis deines Surfverlaufs und der während deiner vergangenen Sitzungen gesammelten Präferenzen aktiviert. Mein Verlauf, meine Art zu surfen, seit wann verfolgten sie mich? Die Kamera im Raum schwenkte leicht zum abgedeckten Tisch. Der maskierte Mann ging langsam darauf zu, und hob die Plane an. Darunter befanden sich Instrumente, die sich nicht identifizieren ließen, als wären es personalisierte Werkzeuge, um Schaden auf Weisen zuzufügen, die sich kein Mensch vorstellen sollte. Die Frau begann zu weinen, aber der Ton wurde immer leiser, als würde das System die Frequenzen filtern, damit sie den Akt nicht störten. In diesem Moment änderte sich der Bildschirm. Ein Kästchen erschien über dem Live-Video. Es war eine Umfrage. Sollen wir mit dem Verfahren gemäß den Antworten des Benutzers 612 fortfahren? Die Optionen waren einfach. Ja oder nein. Nein. Und während ich darüber nachdachte, wurde mir etwas Furchtbares klar. Ich konnte nicht abstimmen. Das System hatte meine Interaktion blockiert. Nur die anderen Nutzer konnten abstimmen. Ich hatte bereits gegeben, was sie brauchten. Meine Ängste, meine Grenzen, meinen Geist. Ein Fortschrittsbalken begann sich zu füllen. Jede Stimme erhöhte die Zahl. Ja, 84. Nein, 16. Die Stimme flüsterte erneut. Dein Wille wurde bereits berücksichtigt. Nun beobachte. Das Bild zentrierte sich wieder auf die Frau. Der Maskierte nahm eines der metallenen Objekte vom Tisch. Es sah aus wie ein Bohrer, aber modifiziert mit Haken und kleinen rotierenden Klingen. Er hielt es hoch, als wollte er es einem unsichtbaren Publikum zeigen, und drehte dann seinen Blick zur Kamera. In diesem Moment schwöre ich bei allem Heiligen, dass sich seine Augen mit meinen trafen. Ich hatte das Gefühl, er sah mich durch den Bildschirm hindurch, nicht als einen weiteren Zuschauer, sondern als den direkten Verursacher dessen, was gleich geschehen würde. Und dann begann das Video. Ich kann oder will nicht beschreiben, was folgte. Der Zuschauerzähler stieg weiter. Schon über 7000 waren verbunden. Der Chat war weiterhin blockiert, aber unten begannen Benutzernamen mit automatisierten Sätzen zu erscheinen. Die Show geht weiter. Gut gemacht. 612. Bald bist du dran. Ich überprüfte erneut den Tab der Seite. Es war ein neuer Bereich geöffnet, vorher nicht da. Er hieß Countdown. Ich öffnete ihn. Es war ein einfacher schwarzer Bildschirm mit roten Buchstaben. Nächster Zugang zum Privatkanal in 05:19:22. Ein Countdown, den man nicht pausieren oder schließen konnte. Und darunter? Dein Standort wurde verifiziert. Die Abholung ist geplant. Ich versuchte, den Tab zu schließen, aber der Browser reagierte nicht. Ich öffnete den Task Manager, um den Prozess zu erzwingen. Nichts. Ich trennte das WLAN. Nichts. Das Bild blieb auf dem Countdown. Ich hatte das Gefühl, der Monitor beobachtete mich, als wäre er ein Spiegel meiner Entscheidungen. Ich dachte, wenn ich den Computer ausschalte, wäre alles vorbei. Ich irrte mich. Ich schaltete den Computer mit einem Schlag aus, buchstäblich, meine Faust auf den Powerknopf. Der Bildschirm flackerte, dann wurde er dunkel. Ich blieb still, hielt den Atem an, als könnte das auch meinen Geist trennen, aber der Countdown lief weiter in meinem Kopf, als hätte er sich in mein inneres Sehen eingebrannt. Ich ging ins Bad, warf mir Wasser ins Gesicht, redete mir ein, alles sei Teil eines Spiels, einer Deep Web Simulation, um Leichtgläubige zu erschrecken. Aber als ich in mein Zimmer zurückkam, ging der Monitor von allein wieder an, schwarz, mit weißen Buchstaben in der Mitte. Bereiten uns auf die Ankunft vor. Beweg dich nicht. Ich rannte, um alles auszustecken. Mir war egal, ob das Netzteil explodierte. Mein Herz schlug wie ein Hammer. Ich öffnete das Fenster, dachte daran zu springen. Es war absurd. Ich lebte im zweiten Stock. Trotzdem erschien es mir besser, als stillzustehen. Da klingelte es. Wieder 3.30 Uhr. Drei lange, regelmäßige Klingeltöne, als wüsste derjenige draußen genau, was er tat. Ich antwortete nicht, bewegte mich nicht, aber eine neue Benachrichtigung erschien auf meinem Handy, das nicht einmal entsperrt war. Danke für deine Antworten, 6012. Wir sind angekommen. Ich erstarrte. Ich dachte daran, durch den Hinterausgang des Gebäudes zu fliehen. Aber eine weitere Benachrichtigung erschien, bevor ich einen Schritt machen konnte. Erinnere dich an deine Antworten. Du bevorzugst, erfroren zu sterben. Du fürchtest, von Ratten gefressen zu werden. Und dann eine dritte. Unsere Szenarien sind gemäß deinen Spezifikationen vorbereitet. Ich rannte. Ich schwöre. Ich rannte mit allem, was ich hatte. Ich stürzte den dunklen Treppenflur hinunter, stolperte über die Fußmatte der Nachbarin, schlug mir das Knie auf, aber ich hielt nicht an. Ich rannte barfuß über die Straße, schrie um Hilfe, ohne nachzudenken. Ich erreichte eine Polizeistation. Ich schloss mich in eine Toilette ein. Ich blieb dort stundenlang. Niemand kam mich holen. Aber als ich nach Hause zurückkehrte, waren meine Schlösser ausgetauscht, meine Sachen unberührt. Bis auf eines, mein leerer Schreibtisch. Darauf nur eine kleine Schachtel mit einem Zettel. Gute Show, bald eine weitere. Und in der Schachtel ein schwarzer USB-Stick ohne Etikett. Ich habe ihn nicht angeschlossen. Ich will nicht wissen, was er enthält. Aber jede Nacht um 3.30 Uhr schaltet sich mein Computer von allein ein und der Bildschirm zeigt dieselbe Nachricht. Willst du sehen, was andere nicht sehen dürfen? Ja. Ich weiß nicht, ob ich Teil der Show war, aber ich weiß nicht, ob ich sie schon beendet habe oder ob ich die nächste Episode bin.